HR Info. Politik.
Ein Jahr schwarz-blaue Regierung in Österreich. Ein Jahr Kanzler Sebastian Kurz. Wie hat sich das Land verändert? Seit knapp einem Jahr hat Österreich einen neuen Kanzler und eine ganz neue Regierung. Eine Koalition aus der ÖVP, die eine Schwesterpartei der deutschen CDU ist und auch der CSU, und der FPÖ, einer Partei, die von der deutschen AfD als ihre Schwesterpartei bezeichnet wird. Der neue Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP nannte es einen Systemwechsel. Und sein Koalitionspartner, die rechtspopulistische FPÖ, deren Chef Heinz-Christian Strache jetzt Vizekanzler ist, will das Land umfärben. Hat sich Österreich in diesem Jahr verändert? Und wenn ja, wie? Das fragen wir jetzt hier in HR Info Politik. Ich bin Christoph Keppeler.
Am Freitag auf Nacht montiere das Ski.
Ski Juan von Wolfgang Amboss. Das ist vielleicht der Inbegriff dessen, was wir Austropop nennen. Über 40 Jahre alt ist dieses Lied schon, eher etwas, was man auf der Skihütte oder auf sonst einer Party fröhlich mitsingt. Bis es plötzlich politisch wurde, im vergangenen Sommer.
Skifahren ist das Lämmerste.
Wolfgang Amboss, 66 Jahre alt, kritisierte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die FPÖ. Es gebe in dieser Partei viele braune Haufen, sagte er. Dass die Sozialministerin von der FPÖ gesagt hatte, man könne, wenn man eine Wohnung habe, von 150 Euro im Monat leben, empörte ihn. Die FPÖ schoss zurück. Der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nannte Amboss und einen anderen Sänger, Reinhard Fendrich, der die Regierung auch kritisiert hatte, abgehalftert. FPÖ-Anhänger zerstörten sogar Amboss-CDs. Die Gegner der rechten Regierung gaben Kontra. Lasst uns Skifahren nach über 42 Jahren zum Nummer-1-Hit im Jahr 2018 machen. Per Twitter war das schnell organisiert und tatsächlich hatten im heißen August so viele den Wintersport-Hit gekauft und heruntergeladen, dass er auf Nummer 1 stand. Seit dem 18. Dezember 2017, seit einem Jahr, regiert die FPÖ als Koalitionspartner der ÖVP in Wien mit, unter Bundeskanzler Sebastian Kurz. Strache ist Vizekanzler. Vor zwei Jahren, da war er noch nicht in der österreichischen Regierung, war FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei einem Kongress der AfD in Düsseldorf zu Besuch und redete zu begeisterten AfD-Mitgliedern.
Ein wundervoller Kongress, der die Möglichkeit bietet, unsere Visionen für Europa, wo ja viele gemeinsame Schnittstellen, viele gemeinsame Inhalte gegeben sind, heute auch gegenüberzustehen.
Straches FPÖ hat 6 von 10 Ministerien. Im Sommer war Elmar Podgorschek Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich und Mitglied des Bundesparteivorstandes der FPÖ zu Besuch bei der thüringischen Landtagsfraktion der AfD und gab dort, Björn Höcke, der thüringische AfD-Chef, stand neben ihm, einige Tipps, worauf man achten müsse, wenn man an die Macht kommt. Zum Beispiel diesen.
Und wir haben jetzt bei der Übernahme der Bundesregierung beinhart alle Aufsichtsräte und teilweise, wo es möglich war, die Geschäftsführer der staatlichen und halbstaatlichen Betriebe ausgetauscht.
Oder dass man in Österreich jetzt ganz anders mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgehe, sagte der FPÖ-Gast seinen AfD-Freunden.
Was wir aus meiner Sicht unbedingt durchführen müssen, wir sind mitten darunter, ist eine Neutralisierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Ich sage, auch auf die Gefahr hin, dass uns eine sogenannte Urbanisierung vorgeworfen wird. Das müssen wir durchziehen.
Urbanisierung, das meint Viktor Orban, der Regierungschef von Ungarn, hat ja bereits den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seinem Land in einen Staatsrundfunk umgewandelt. Nähert sich Österreich dem Ungarn von Viktor Orban, dem Polen der Peace-Partei, dem Italien der beiden populistischen Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord an und den USA von Präsident Donald Trump? Der von Donald Trump geschickte US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, nannte Sebastian Kurz einen Rockstar. I'm a big fan. Ich bin ein großer Fan von Kurz, sagte er. Sebastian Kurz selbst zieht nach einem Jahr eine ausgesprochen positive Bilanz seiner Regierung.
So gesehen kann man sagen, Österreich ist eine Insel der Seligen.
Die Umfragen geben ihm recht. Die ÖVP hat seit dem Regierungsantritt von Kurz an Zustimmung gewonnen. Die Rechtspopulisten von der FPÖ bleiben stabil. Darüber habe ich mit Clemens Fehrenkotte gesprochen, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Südosteuropa in Wien. Ein Jahr jetzt regiert die schwarz-blaue Koalition unter Kanzler Sebastian Kurz. Herr Fehrenkotte, Sie haben das seitdem beobachtet. Hat sich denn Österreich mit dieser neuen Regierung verändert? Ist es zu einer Insel der Seligen geworden? Das hat Kanzler Kurz jetzt vor kurzem selbst gesagt. Oder ist es zur Hauptstadt der Rechten in Europa geworden, wie es Florian Klenk, der Chefredakteur der Zeitschrift Falter, in der FAZ geschrieben hat?
Also ich denke schon, dass sich das politische Klima in Österreich im Verlauf der vergangenen 12 Monate verändert hat. Aus mehreren Faktoren. Zum einen ist diese schwarz-blaue Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz, der im Herbst dieses Jahres, Frühherbst dieses Jahres 32 Jahre alt geworden ist. Das ist etwas, was der Regierung sehr gut gelingt, nämlich die Darstellung, die Außendarstellung. Sie hat es sehr vermieden, koalitionsinterne Streitigkeiten, die hier tagtäglich an der Tagesordnung waren, buchstäblich bei den vorherigen Regierungen zwischen Rot und Schwarz, dass man sich da ständig behakt hat. Das ist vom Tisch. Die Außenwirkung und Kommunikation ist etwas, worauf die großen Wert legen. Das hat zum Teil auch seine Wirkung. Es hat natürlich noch andere Faktoren. Zum Zweiten, dass die innenpolitische Opposition sehr gespalten ist, beziehungsweise auch fast marginalisiert ist. Die österreichischen Sozialdemokraten haben im Laufe des vergangenen Jahres, also dieses vergangenen Jahres, jetzt 2018, muss man ja schon sagen, ihren Parteivorsitzenden Kern abgelöst mit einer neuen Parteivorsitzenden, die also auch erst so schrecklich lange gar nicht SPÖ-Mitglied ist, geschweige denn den politischen Betrieb sehr gut kennt. Die Grünen sind ja bei den Parlamentswahlen rausgeflogen. Dann gab es eine Liste Pilz mit einem ehemaligen grünen Abgeordneten, die sich auch fast zersägt haben. Die nennen sich inzwischen jetzt nur noch Liste Jetzt. Und dann die liberalen Neos. Das heißt, auf der parlamentarisch-innenpolitischen Oppositionsseite sieht es dunkel aus. Das ist Faktor 2. Faktor 3 ist, dass sie sehr, also jetzt zurückzugehen auf die schwarz-blaue Regierung, sehr, sehr daran gelegen ist, Projekte vorzuzeigen, die sie umsetzen. Das geht los von eher marginaleren Geschichten, jetzt erst vor wenigen Tagen, ein sogenanntes Pädagogikpaket. Da geht es zum Teil wirklich um kulturpolitisch, bildungspolitische Geschichten, nämlich dass also Grundschüler wieder sitzen bleiben können ab der 2. Klasse. Das war eigentlich vorher abgeschafft worden. Auch, dass wieder Grundschüler Noten haben. Und zum Teil, und dann kommen wir vielleicht mal auf das koalitionsinterne Miteinander und Abstimmungsverfahren, das war ein Herzenswunsch der rechtspopulistischen FPÖ. Und FPÖ-Politiker wie auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache stellten sich an dieser Tage, nachdem also dieses bildungspolitische Pädagogikpaket verabschiedet worden ist, dann hin und sagen, wir haben einfach Schluss gemacht mit sozialistischem Bildungsunsinn. Das heißt, es werden viele Projekte auch einfach zurückgedreht und medial dargestellt.
Also das ist sozusagen ein Weg zurück in die gute alte Zeit. Man hätte allerdings Veränderungen ja auch erwartet auf Gebieten, mit denen man offenbar auch solche Wahlen derzeit in Europa gewinnen kann, mit rechtspopulistischen Parolen, gerade was Migration, was Flüchtlingspolitik angeht und so weiter. Hat sich auch da jetzt konkret was geändert? Nicht nur der Ton, sondern auch in der Politik in Österreich?
Selbstverständlich, da sind natürlich auch Gesetzgebungsverfahren, die Sie angekündigt haben, bereits auch umgesetzt worden, was zum Teil die finanzielle Ausstattung von Flüchtlingen angeht. Dann wurde ein Passus unter anderem reingestellt, dass diejenigen, die also nun kein Deutsch beherrschen, dass sie nun deutlich weniger bekommen als der normale Mindestversorgungssatz von 800 Euro oder wer also Deutsch nicht kann, bekommt nur noch 500 verkauft wird sowas dann damit, dass sie natürlich einen Anreiz darstellen wollen.
Selbst der Kanzler Sebastian Kurz hat ja von einem Systemwechsel gesprochen. Das heißt, es ändert sich ja nicht nur einfach mal die Farbe und die Richtung der Regierung, dass die mal einen anderen Akzent setzt in ihrer Politik als eine linkere Regierung, sondern Man redet davon, dass sich grundsätzlich was ändern soll. Und da ist natürlich der Blick, der kritische Blick fast überall dann auf, vor allen Dingen auf den Koalitionspartner FPÖ gerichtet, der nun durchaus umstritten ist. Also der Parteichef Heinz-Christian Strache selbst, dem sagt man eine rechtsextremistische Vergangenheit nach. Der Innenminister Herbert Kickl, der in seinem Ministerium mal die Anweisung gegeben hat, kritischen Journalisten weniger Informationen als nicht so kritischen zu geben oder mal so eine martialische Grenzschutzübung an der Grenze gemacht hat zu Slowenien, wo 700 seiner Grenzschützer einen fiktiven Ansturm von Flüchtlingen abwehren mussten. Ist denn da nicht auch grundsätzlich ein Weg weg von der von uns gewohnten Demokratie, vielleicht zu so einer illiberalen Demokratie, wie es im Nachbarland Ungarn von Viktor Orban praktiziert wird?
Also ich sage Ihnen mal eine Feststellung, die der hiesige Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu dem Thema gemacht hat. Der sagte, es gab ja dann hier viele Jubiläen zur 100-jährigen Staatsgründung der ersten Republik Österreichs 1918. Mhm. Der sagte bei dem Festakt, was Österreich und Österreicherinnen und Österreicher auszeichnet, ist das Gemeinsame. So, dass man also zusammenarbeitet. Diese Geschichte hat sich deutlich verändert. Und jetzt komme ich mal auf die einzelnen Punkte auch zu sprechen. Mhm. Wenn man also auf den FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zu sprechen kommt, der also bis zum Regierungsübernahme langjährig der Generalsekretär und ein ideologischer Kopf der FPÖ war, der hat gleich von Anfang an eine Affäre sozusagen ins Rollen gebracht, indem er letztendlich aus dem Innenministerium heraus initiiert hat, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus im Februar von einer Polizeiaktion gestürmt worden ist, Unterlagen mitgenommen worden sind, dass zum Teil auch Quellen letztendlich mitgenommen worden sind und Unterlagen, die die Verbündeten, auch die Geheimdienstverbündeten Österreichs, deutlich irritiert haben. Das Ganze wird zurzeit parlamentarisch aufgearbeitet, aber es ist evident, dass dort natürlich auch die Vorgabe war, dass man mit den, sag ich mal, Sicherheitsorganen, die ich noch nicht kontrollieren kann, unter einen Hut bringen will. Das ist das eine. Das zweite, was man deutlich sagen muss, ist, was du sagst, so Systemwechsel. Mhm. Es gibt natürlich auch einen sozialpolitischen Systemwechsel. Der ist auch ganz evident, denn das Motto geht jetzt wirklich nur, wer auch arbeitet, soll etwas davon haben. Das heißt, es gibt eine Verlängerung zum Teil der, es wird immer gesagt, freiwilligen Arbeitszeit pro Tag bis auf 12 Stunden. Die Gewerkschaften, die also ziemlich an Einfluss hier verloren haben, versuchen dagegen zu protestieren. Das Gleiche auch, was die Mindestabsicherung angeht. Das Gleiche also auch zum Teil die Steuererleichterungen, die jetzt auch durchgeführt worden sind. Ganz klar auch diejenigen Familien. Das sind also Familien mit kleineren und geringeren Einkommen, die dort entlastet werden. Alle anderen soweit nicht. Es gibt also auch, was das sozialpolitische Klima zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern angeht, da ist die Maßgabe auch der hiesigen Regierung, dass man also in erster Linie schon schaut, dass die Leistungsbereiten, diejenigen, die etwas zum Bruttosozialprodukt beitragen, dass die bevorzugt werden. Das gab es in dem Umfang so nicht. Da tarierten sich, sag ich mal, Konservative und Sozialdemokraten immer wieder aus. Das ist ein Punkt, mit dem letztendlich auch diese Bundesregierung hier punktet. Man muss ganz deutlich sehen, dass wenn heute, ein Jahr nach der Regierungsübernahme, es Wahlen geben würde, die Umfragezahlen deuten darauf hin, dass also vor allen Dingen Bundeskanzler Sebastian Kurz als Person und auch seine Volkspartei, die er ein bisschen umgefärbt hat und letztendlich auch fast gegenwärtig dominiert, dass die dabei zugewonnen hat, und zwar ganz erheblich, und die Freiheitlichen nicht so sehr und die Sozialdemokraten auch nicht.
Also nach einem Jahr Regieren steht die österreichische Regierung aus ÖVP und FPÖ gut da, was ihre Beliebtheit bei den Wählern angeht. Clemens Fehrenkotte hat einige Reformen erwähnt, die die Regierung seitdem gemacht hat. Und wir haben auch schon etwas von ihm darüber gehört, wie ein FPÖ-Minister wie Herbert Kickl, der Innenminister, aufgetreten ist. Was hat sich getan? Was tut sich in Österreich? Darüber spreche ich jetzt mit Florian Klenk. Er ist der Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitschrift Falter. Herr Klenk, Sie haben als Gastbeitrag in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen, einen Artikel geschrieben über Österreich, über die schwarz-blaue Regierung, und darüber steht Ansichten eines Systemwechsels. Also ist es das, was derzeit passiert in Österreich, ein Systemwechsel?
Der Systemwechsel war das große Wahlversprechen von Sebastian Kurz. Er hat gesagt, es ist Zeit für einen neuen Stil, es ist Zeit für einen Systemwechsel, es ist Zeit für mehr Fairness. Das war sehr interessant, dass er einen eigentlich eher linken Begriff in die Debatte geworfen hat, für mehr Gerechtigkeit. Und wir erleben zumindest in der Rhetorik der Politiker, die jetzt Regierungsämter innehaben, sehr wohl eine völlige Änderung des Stils. Wir haben zwei Ebenen, in der man diese Regierung, oder drei Ebenen, in der man diese Regierung analysieren muss. Das eine ist die rhetorische Ebene. Ein Kabarettist hat es sehr schön formuliert, hat gesagt, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Die Regierung ist medial extrem gut aufgestellt. Sie hat hunderte Mitarbeiter in Pressestellen, in der Social-Media-Produktion, im Produzieren von Livestreams, und sie kommuniziert meistens am Sonntag, wenn die politischen Redaktionen unbesetzt sind, immer das Thema der Woche und treibt die Journalisten damit mehr oder weniger vor sich her. Also da wird mal eine Moschee geschlossen, dann wird das Kopftuch verboten, dann gibt es eigene Deutschklassen in den Schulen, dann gibt es ein Messerverbot für Flüchtlinge, dann gibt es wieder ein Grenzspektakel, wo sich Polizisten als Flüchtlinge verkleiden und es wird geübt, wie wäre es, wenn jetzt Flüchtlingshorden kommen, dann dazwischen kommt wieder der russische Präsident auf Besuch, und all das wird sozusagen gut medial aufbereitet, geschnitten, fotografiert und den Medien zur Verfügung gestellt. Das ist die eine Ebene. Da erleben wir vor allem bei der FPÖ immer wieder extreme rassistische Episoden. Es werden Videos produziert, die ganz offen rassistisch sind, die man vielleicht bei der NPD erwarten würde, aber nicht bei einer Partei in Regierungsverantwortung. Und es gibt immer wieder einzelne Politiker, die durch sehr sonderbare Aktionen auffallen. Das zweite ist der Umbau Österreichs als Wohlfahrtsstaat. Da ist die Regierung angetreten, doch sehr einschneidende Reformen zu machen. Es wurde geplant, so eine Art Hartz-IV-System einzuführen, das Arbeitslosenversicherungssystem zu ersetzen durch eine Art Hartz-IV-Modell, wo zuerst das Vermögen aufgebraucht werden muss. Es wurde geplant, die Krankenkassen so zu reformieren, dass die Arbeitnehmerseite geschwächt wird. Und es gibt große Reformen in der sogenannten Mindestsicherung. Da hat die Regierung bei weitem nicht die Reformen umgesetzt, die sie versprochen hat. Und die wenigen Reformen haben eher symbolischen Charakter. Und dann gibt es die europäische Ebene. Österreich hatte den EU-Ratsvorsitz. Da ist im Grunde genommen sind keine groben Fehler passiert. Das ist sozusagen organisatorisch gut über die Bühne gegangen. Aber inhaltlich sind die großen Versprechen, man werde die Mittelmeerroute schließen und man werde Anlandeplattformen in Afrika ermöglichen und man werde die Grenzschutztruppen aufstocken, das ist im Grunde genommen alles nicht umgesetzt worden. Also auch hier hat sozusagen das Erzählte gereicht und nicht das Erreichte gezählt.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, die FPÖ, der Koalitionspartner, ist ja in der Regierungsverantwortung. Das heißt, er macht ja nicht nur Propaganda, er kommuniziert nicht nur, wie meinetwegen unsere AfD in Deutschland, sondern Sie haben ja konkret mehrere, sechs Ministerien, und wenn ich das richtig sehe, haben FPÖ-Minister im Grunde genommen ganz wichtige Kräfte in ihrer Macht. Also sie haben die Polizei, Geheimdienste und so weiter.
Die FPÖ kontrolliert alle uniformierten Kräfte des Landes. Der Verteidigungsminister hat sozusagen das Bundesheer und auch die militärischen Nachrichtendienste unter sich, und der Innenminister Herbert Kickl, der wohl der auffälligste und der problematischste Minister in diesem Jahr war, der dirigiert ungefähr 30.000 Polizisten, aber auch den polizeilichen Nachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und da sind unglaubliche Pannen und Affären passiert, die den österreichischen Nationalrat, also die gesetzgebende Kammer, zu einem Untersuchungsausschuss gebracht haben. Es gab eine große Razzia, man hat es auch in Deutschland wahrgenommen, weil der Chef dieses Bundesamts für Verfassungsschutz mit Schmutz beworfen wurde. Es ist alles mittlerweile eingestellt gegen ihn, alle Vorwürfe haben sich als haltlos erwiesen, aber man hat das zum Anlass genommen, eine große Razzia durchzuführen, und bei dieser Razzia sind nicht nur alle Datensätze beschlagnahmt worden des österreichischen Verfassungsschutzes, sondern es ist auch im Zimmer der Leiterin des sogenannten Rechtsextremismusreferats alles eingepackt worden, und diese Frau ist gemobbt worden. Man hat gesagt, man versetzt sie in die Sportabteilung oder sie soll in Pension gehen. Und das sind Beamte, die die rechte Szene in Österreich sehr genau beobachtet haben, die Burschenschaft der Szene, die hier sehr stark ist, beobachtet haben und die auch Kongresse von Rechtsextremen beobachtet haben, bei dem auch der heutige Innenminister Kickl gesprochen hat. Und ich bin den Verdacht nicht los, dass hier schon auch versucht wird, jene Beamten, die lange ein Rückgrat der Republik bilden, aber eben auch den Extremismus überwachen, den islamistischen, den rechten, den linken, dass man die hier loswerden will. Und wenn man jetzt ein bisschen tiefer blickt in das österreichische Innenministerium, dann sieht man, dass dort in den Kabinetten, wie das in Wien heißt, also in den Stabsstellen, auf einmal Leute sitzen, die früher zum Beispiel Chefredakteure von Hetzplattformen waren. Es gibt eine auch in Deutschland bekannte FPÖ-Seite, die heißt unzensuriert.at. Der Chefredakteur war ein gewisser Herr Höferl, der heute der Leiter der Stabsstelle Kommunikation im Innenministerium ist und jeden Tag auf Facebook oder auf Twitter oder in anderen sozialen Medien Stimmung macht gegen Flüchtlinge, Stimmung macht auch gegen Journalisten. Ich bin selbst so kurz mal vor die Flinte gekommen, als ich ein großes Porträt über den österreichischen Innenminister geschrieben hat, wo man mir vorgeworfen hat, schlampige Recherche und ich hätte nicht um Stellungnahme angebeten und man hat mich beim Presserat angezeigt und auch ein anderer Kollege vom Profil, der Herr Nickbasch, ist sozusagen live auf Sendung beschuldigt worden, dass er hier so geheime Informationen veröffentlicht hat und man muss sich einmal die Frage stellen, wo er die her hat. Also dass immer wieder versucht worden, die Presse unter Druck zu bringen. Das ist nicht nur vom Innenminister passiert, sondern auch vom österreichischen Vizekanzler, der den ORF, den österreichischen Rundfunk, als einen Hort der Lüge bezeichnet hat, auch den Anchorman Armin Wolf, mehrfach preisgekrönt, dass sich einer der besten Journalisten des Landes als jemanden bezeichnet hat, der lügt. Vizekanzler Strache musste sich dann dafür entschuldigen. Aber das passt natürlich in ein Konzept der FPÖ, deren Vertreter auch in Deutschland öffentlich gesagt haben, man soll den ORF neutralisieren, man soll also einen Staatsfunk herstellen, so wie das Orban in Ungarn gemacht hat. Das sind immer wieder so rhetorische Vorstöße, so eine Art kleiner Häuserkampf um die Pressefreiheit. Aber ich glaube, dass wir noch stark genug sind, dem zu widerstehen.
Das wäre nämlich meine Frage. Das ist ja das große Thema aller Rechtspopulisten, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch andere Medien in ihrem Visier sind. Aber jetzt regiert ja eine Partei, die diese Haltung zu den Medien hat. Besteht da eine Gefahr?
Na, sagen wir so, also hätten die Freiheitlichen freie Hand und könnten wirklich das tun, was sie wollen, dann würde der ORF wahrscheinlich so ausschauen wie FPÖ-TV. Die Freiheitlichen sind ja sehr geschickt gewesen, so wie viele Rechtsdemagogen und Rechtspopulisten in Europa, eigene Medienimperien aufzubauen. Und natürlich ist es eine große Verlockung zu sagen, der ORF ist nicht der Sender der gebührenzahlenden Bürger, sondern der ORF ist der Sender der Politiker. Und das ist das Verlautbarungsorgan der österreichischen Politiker. Das sehen wir in Ungarn, das sehen wir in Polen, wir sehen das auch in der Türkei. Also in dem Moment, wo autoritäre Figuren wirklich unkontrollierte Macht haben, ist das Erste, was sie sich nehmen, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. So weit sind wir in Österreich nicht und ich glaube auch nicht, dass es so weit kommen kann, weil es doch hier eine starke Zivilgesellschaft und auch eine starke journalistische Szene gibt. Aber was weiß man? Der Aufsichtsratsvorsitzende des ORF, also der sogenannte Stiftungsratsvorsitzende, ein Herr namens Steger, hat gesagt, die unbotmäßigen Journalisten, die soll man entfernen und die Korrespondenten, die so kritisch über den Orban berichten, die soll man verwarnen und beim dritten Mal rausschmeißen. Also da kommt schon sehr viel wirres Zeug zum Vorschein. Wir schütteln noch die Köpfe und sagen, das ist ein alter, verwirrter Mann, der nicht ganz weiß, was er sagt. Aber im Hintergrund bastelt die Regierung an einer neuen ORF-Reform. Man wird sehen, wer ein neuer ORF-General wird, ob der jetzige durchaus freiheitsliebende Alexander Vrabec, der doch redaktionelle Freiheit den Leuten gewährt, im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger, ob der im Sattel bleiben wird oder nicht. Also man wird sehen. Ich bin gegen Hysterie, ich bin auch der Meinung, dass wir sehen müssen, dass wir da unter Druck kommen.
Österreich unter Sebastian Kurz hat, wie Florian Klenk erwähnt hat, noch bis zum Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne. In dieser Rolle hat Kanzler Kurz für ganz Europa zu sprechen. In diese Zeit fiel auch der EU-Migrationspakt, den Sebastian Kurz noch, als er Außenminister war, unter einem sozialdemokratischen Kanzler mit ausgehandelt hatte. Dann hat er in der neuen Koalition seine Haltung geändert und damit auch andere mitgezogen, erklärt Clemens Fehrenkotte.
Ursprünglich war die Regierung jedenfalls von Sebastian Kurz an der Ausarbeitung dieses Migrationspakts, der in Marrakesch im Marokko dann unterzeichnet worden ist, involviert. Und als dann Österreich, auch dass die Ratspräsidentschaft hat, Anfang November auf die Bremse trat und öffentlich erklärte dann also Bundeskanzler Kurz, er wolle es nicht machen, weil es dort keine klare Differenzierung gibt zwischen legaler und illegaler Migration, dass da auch Rechtsansprüche daraus erwachsen könnten, auch für Österreich, dann war das eine große Verwunderung für alle anderen europäischen Partner. Die Folgewirkung war, dass dann nicht allein, das hatte ja vorher nur Ungarn gemacht, dass nicht allein dann jetzt nun Österreich das machte, sondern dass es eine Vorbildfunktion war für andere. Dann kam Slowakei dazu, da kam Slowenien dazu, da kam Bulgarien dazu, da kam die Tschechische Republik dazu und, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auch Polen. Das heißt also, da war eine Vorbildfunktion, die viele verwundert hat innerhalb der Europäischen Union, dass das Österreich, die sonst auch immer sich darstellen, gerne als Brückenbauer, das neutrale Österreich, das also wirklich an allen Seiten versucht zu vermitteln, das hatte da einen gewissen Dämpfer bekommen.
Also Sebastian Kurz ist auf einem Erfolgskurs aus seiner Sicht. Heißt das, dass Österreich so entscheidend umgeformt wird, dass es dann tatsächlich nicht mehr so ein neutrales Land sein wird, sondern ein Land ähnlich wie Ungarn oder Polen werden wird und da vielleicht so eine Art Bündnis von illiberalen Demokratien anführen wird, so als kleine Führungsmacht in dieser Region?
Nein, diese These teile ich nicht. Warum? Weil bei allen europapolitischen Fragen, bei Fragen auch des Kampfes gegen Antisemitismus, bei Fragen auch von Menschen- und Bürgerrechten, ist schon Sebastian Kurz nicht nur jemand, der das verbalisiert, sondern tatsächlich auch glaubwürdig auch umsetzt. Ich denke nicht, dass er im Laufe der nächsten Jahre dort diesen Transformationsprozess durchlaufen wird, was wohl der Fall sein wird. Insofern also muss man die Perspektive auch sehen. Ein 32-jähriger Regierungschef schaut zumindest mal erst die nächsten 10 Jahre voraus. Welche anderen Koalitionspartner habe ich denn gegenwärtig dafür? Ich habe nur die FPÖ. Die Sozialdemokraten werden noch lange dauern, bis sie von mir aus dazu bereit wären, tatsächlich Kurswechsel oder Systemwechsel vorzunehmen, wie sie zurzeit vorgenommen werden. Aber dass es dann in die Richtung geht, dass nun Österreich sich dann also aufschwingen würde als im Prinzip der Bannerführer der illiberalen Visegrad-Staaten, wenn man das ein bisschen überspitzt ausdrücken will. Also die These teile ich nicht, denn dazu ist er tatsächlich auch, das hat er auch während der Ratspräsidentschaft gezeigt, zu sehr verwurzelt in der, sag ich mal, auch in dem sicherlich konservativen, aber auch europapolitischen Weltbild.
So ähnlich sieht es auch Florian Klenk, der Chefredakteur der Zeitschrift Falter.
Ich glaube, dass wir vor einer langen Phase einer konservativen Regierung stehen. Österreich ist sehr, sehr lange sozialdemokratisch regiert worden, mit einer kurzen Unterbrechung unter Wolfgang Schüssel. Ich glaube, dass wir eine sehr lange konservative Regierungsperiode vor uns haben. Die SPÖ ist sehr geschwächt, die Grünen sind sehr geschwächt. Es ist eine Mehrheit rechts der Mitte kaum zu sehen. Sebastian Kurz, heute ist wieder eine Umfrage publiziert worden, ist der mit Abstand beliebteste Politiker. Die Leute knien förmlich vor ihm. Und ich glaube, dass Österreich wird konservativer werden.
Also Österreich kann nicht so schnell zu einem autoritär illiberal regierten Land umgeformt werden wie Ungarn, meint Florian Klenk. Aber das Wort, die Propaganda, das ständige Bombardement mit Emotionen, das könne ein Land verändern, dauerhaft. Das war HR Info Politik. Ein Jahr schwarz-blaue Regierung in Österreich. Ein Jahr Kanzler Sebastian Kurz. Wie hat sich das Land verändert? Das war unsere Frage. Sie können diese Sendung als Podcast sowie viele andere HR Info Podcasts auf unserer Webseite hrinforadio.de finden. Mein Name ist Christoph Keppeler.